Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo.
So, ich habe es vorhin schon gesagt, herzlich willkommen zu Glauben Staffel 1, heute Folge 4. Wir haben angefangen im September mit Folge 1. Warum machen wir das? Vielleicht geht es Ihnen manchmal so, wie es einem geht, wenn man mit irgendwo eingeladen ist oder man mit dem Partner oder der Partnerin sagt, komm, ich gucke da gerade eine Serie, guck doch mal mit. Und man steigt da so mitten ein und kapiert die Witze nicht und die Handlung nicht und die Personen, um die es da geht, nicht, weil man ist bei Staffel 9, Folge, was weiß ich, 312 oder so ähnlich. Und manchen geht es ja wirklich so, wenn sie in die Kirche kommen. Wir beten jetzt einen Psalm, wir hören jetzt eine Epistel, Kyrie und Gloria. Hilfe, was ist denn hier zu tun, was ist denn hier los? Deshalb habe ich mir vorgenommen, im Herbst 25 und jetzt im Winter, Januar, Februar noch, bei den Momentmal-Gottesdiensten einmal über Glauben, Staffel 1, Folge 1, die ersten Folgen, mal zu sprechen. So zum Reinkommen und Reinschnuppern. Und ich habe mir meine 5 ersten Folgen für einen Film des Glaubens, Glaube ist natürlich kein Film, aber wenn er ein Film wäre, wären das hier meine ersten 5 Folgen. Könnte man auch ganz anders machen, aber meine wären das. Wir haben angefangen im September mit Glück und wie ich mich dahin aufmache. Und dann, das zweite Thema hieß Sinn. Sinn und wie man ihm auf die Spur kommt. Und beim letzten Mal haben wir gesprochen über, unter dem Thema Hoffnung, über Glaubenshindernisse. Und heute also Liebe und was Jesus mit mir zu tun hat. Ein kurzer Rückblick. Beim Thema Glück ging es darum, dass um die Feststellung, dass das, was uns, so unterschiedlich wir sind, das, was uns miteinander verbindet, vielleicht das Einzige, was uns miteinander als Menschen verbindet, ist, dass wir alle irgendwie auf der Suche sind nach dem persönlichen Glück. Wir alle sind irgendwie auf der Suche nach unserem persönlichen Glück. Das macht uns zu Menschen. Nach allem, was wir wissen, tun Tiere das nicht. Der Mensch muss fragen. Der Mensch sucht sein Glück. Und wir haben 2 Entdeckungen gemacht bei dem Thema Glück. Die erste Entdeckung war, Glück stellt sich nicht automatisch da ein, wo wir alles haben, was wir uns wünschen. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Wir fallen manchmal darauf herein, auch wenn wir schon ein bisschen älter sind. Glück stellt sich nicht automatisch da ein, wo wir alles haben, was wir uns wünschen. Und das Zweite, was wir da gesagt haben, bei diesem ersten Thema, könnte das sein, dass die Frage nach dem Glück, nach dem persönlichen Glück zusammenhängt, nach der religiösen Frage, nach dem Woher und nach dem Wohin und nach dem Wozu. Könnte das sein? Und in dem Zusammenhang haben wir über einen Bibelvers gesprochen, Psalm 73, da steht etwas Interessantes. Da steht, Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Also da hat jemand, der Autor, dieser Psalmdichter, das sind ja so poetische Texte, die Psalme, hat offenbar die Erfahrung gemacht, wenn ich Gott nahe bin, das ist mein ganzes Glück. Interessant. Und dann haben wir beim zweiten Thema über das Thema Sinn gesprochen und auch zwei Entdeckungen gemacht. Die erste Entdeckung: Sinn kann man sich nicht selbst geben. Wir haben da in dem Zusammenhang über diesen Autoreifen gesprochen. Die da waren, erinnern sich vielleicht. So ein Autoreifen kann ja unterschiedliche Verwendung haben. Der wird benutzt, um Silage auf den Bauernhöfen zu beschweren. Oder die es ganz übel erwischt hat, so ein Autoreifen wird benutzt, Felge raus und da wird in den Garten gelegt und da werden mit Erde Primeln reingepflanzt. Aber sinnvoll ist so ein Autoreifen erst, wenn er seine Bestimmung findet. Jetzt im Winter, draußen hat Schnee, hoffentlich haben alle Winterreifen aufgezogen, da ist er richtig in seinem Element. Also Sinn wird einem gegeben, wo man seine Entsprechung findet, wo man seine Bestimmung findet, auch als Mensch, nicht nur als Autoreifen. Das war die erste Entdeckung. Also Sinn wird einem gegeben, den kann man sich nicht selber irgendwie aussuchen. Ich führe jetzt mal ein sinnvolles Leben, geht nicht. Sinn findet man. Und das Zweite, wo wir spüren, jetzt wird mein Leben sinnvoll, hat etwas zu tun, dass wir uns beziehen auf etwas Größeres Ganzes. Wo wir das Gefühl haben, jetzt bin ich da, wozu ich gedacht bin. Also, um in dem Bild mit dem Autoreifen zu bleiben, da wo der Autoreifen an das Auto rankommt, da wird der Autoreifen sinnvoll. Für uns Menschen gesprochen, im christlichen Sinne gesprochen, heißt das, wenn es stimmt, ist jetzt mal eine These, will ja niemand vereinnahmen, aber wenn es stimmt, dass der Mensch von Gott geschaffen ist, dann könnte es Sinn machen, uns zu einem Sinn führen, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen. Wenn ich mich Gott hingebe, wenn ich an Gott glaube. Und jetzt könnte man ja sagen, ja wunderbar, dann super, dann glaube ich jetzt einfach mal drauf los. Ist ja dann ganz einfach. Aber ganz so einfach ist das nicht. Jeder hat ja so seine eigene Geschichte mit Gott, mit dem Glauben, mit der Kirche. Vielleicht gab es da ganz viel Druck vom Elternhaus oder von der Kirche. Vielleicht gab es da ein bestimmtes Bibelverständnis oder Gottesverständnis oder Glaubensverständnis, mit dem wir in Berührung gekommen sind, wo wir die Erfahrung gemacht haben, so einfach ist das nicht. Ich kann jetzt nicht einfach fröhlich drauf losglauben, mit Gott ist das irgendwie auch, kann auch schwierig sein. Oder irrelevant, oder es gab eine Menge Missverständnisse. Und in dem Zusammenhang haben wir bei der letzten Predigt über Glaubenshindernisse gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es vielleicht intellektuelle Hindernisse gibt. Moment mal, ich hätte da ein paar Fragen. Kann man das vielleicht auch ganz anders sehen? Und das ist total berechtigt. Ein paar davon haben wir beim letzten Mal zumindest angeschnitten, zumindest mal anthematisiert. Aber ich glaube, die wesentlicheren Hindernisse, glauben zu können, liegen nicht in intellektuellen Fragen, sondern in solchen persönlichen Sachen. Negative Erfahrungen mit Kirche, mit Glauben, mit Gott, mit dem Pastor. Oder mit Missverständnissen. Und wir haben da über die Sache mit der Sünde gesprochen und hatten da diese Grafik, die hier da gerade erscheint, mal benutzt, weil Sünde ist ein Wort, was in der Bibel öfter vorkommt und Was oft missverstanden wird. Sünde heißt, oder unser deutsches Wort Sünde kommt vom mittelhochdeutschen Wort Sund. Ich komme aus Süddeutschland, da weiß man nicht so genau, was ein Sund ist, aber die Norddeutschen kennen das. Die wissen, was ein Sund ist. Ein Sund ist die Trennung zwischen dem Festland und einer Insel. Fehmarn zum Beispiel, da gibt es den Fehmarnsund. Das ist das Wasser zwischen Fehmarn und dem Festland. Sund heißt eigentlich, oder Sünde heißt einfach eigentlich nur Trennung. Oder das altgriechische Wort, das Bibel in der Originalsprache ist ja in Altgriechisch geschrieben. Das altgriechische Wort für Sünde, was da im Altgriechischen steht, heißt Hamartia. Hamartia. Hamartia bedeutet Zielverfehlung. Zielverfehlung, da geht etwas vorbei, da geht etwas daneben. Will sagen, das, was bei uns da ganz stark und vor allem, glaube ich, mitschwingt, wenn wir das Wort Sünde hören, ist so ein moralischer Zeigefinger. Und das hat das Wort Sünde in der Bibel erstmal nicht. Sondern es ist eigentlich eine Feststellung. Da geht etwas daneben. Da ist etwas nicht seiner Bestimmung, seinem Ziel entsprechend. Da geht etwas am Eigentlichen, da geht ein Leben am Eigentlichen vorbei. Das heißt Sünde, Sund, Trennung. Wir sind getrennt von Gott. Das ist so eine Ist-Zustandsbeschreibung. Und wenn das so ist, dass es da eine Trennung gibt zwischen Gott und uns erstmal, dann wäre ja die große Frage, wie kommen wir mit Gott wieder ins Reine? Wie kommen wir mit Gott wieder zusammen? Also wie kann diese Trennung, diese Distanz überwunden werden? Das wäre dann die Frage. Das haben wir beim zweiten Gottesdienst schon mal angeschnitten. Und da war diese Kraft da, Gottes Idee für unser Leben. Gottes Idee für unser Leben, dass wir mit Gott im Reinen sind, mit unseren Mitmenschen im Reinen sind, mit uns selbst im Reinen sind. Oder man könnte auch sagen, Gott lieben, unsere Mitmenschen lieben, mich selbst lieben. Gibt so einen ganz berühmten Bibelvers, steht, ist im Alten Testament, hat Jesus im Neuen Testament aufgegriffen, steht im Neuen Testament, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Darum geht es eigentlich. Also das wäre eigentlich der Zustand, in dem wir kommen sollten, was Gott sich dabei gedacht hat. Und jetzt kommt heute, wie das geht, wie das gehen könnte, wie wir mit Gott, mit uns selbst, mit dem Leben wieder ins Reine kommen könnten. Und da gibt es eine Antwort, die von ganz vielen Religionen aufgegriffen wird. Und die geht meist etwa so. Sich beliebt machen, religiöse Pflichten erfüllen, anständig leben, Gott finden, sich selbst finden, 10 Schritte zur eigenen Erlösung und so weiter und so weiter. Gibt es ganze in Buchgeschäften, ganze Regale voll. Nach diesem Prinzip hier funktionieren ganz viele Religionen. Der Mensch muss Gott suchen, muss sich aufmachen. Höher klettern, sich irgendwie nach oben arbeiten, um irgendwie Gott zu finden. Oder bei Goethes Faust heißt es, wer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Aber strebend sich bemühen muss schon jeder selbst, ist ja klar. Und dann gibt es Religionsgründer oder Systeme oder Aussagen, die immer so irgendwie gehen, dass da jemand ist, der sagt, guck mal, da ist der Weg, hier geht's lang, das musst du dafür tun. Diese Selbstoptimierung musst du vornehmen, hier geht's lang. Der christliche Glaube und die Bibel und das Evangelium sagt etwas erstaunlich anderes. Das Evangelium und die Bibel, Jesus, sagen im Kern etwas erstaunlich anderes als das hier. Die sagen, es geht nicht um den Gott suchenden Menschen, sondern es geht um Jesus. Jesus ist der menschsuchende Gott. Geht es nicht darum, dass einer diese Leiter ganz nach oben klettert, sondern dass einer diese Leiter von oben ganz nach unten gekommen ist. Jesus, der menschsuchende Gott. Also der Unterschied ist, Religion heißt, jemand zeigt uns den Weg zu Gott. Du sollst, du musst, das sind die religiösen Pflichten, 10 Schritte zur Erlösung und so weiter und so weiter. Aber Evangelium, das ist die Botschaft der Bibel, sagt, Jesus ist der Weg zu uns Menschen. Jesus ist der Weg, auf dem Gott zu uns kommt. Das ist Gottes große Love Story mit uns Menschen. Und das haben wir an Weihnachten ja jetzt gefeiert. Darum geht es ja an Weihnachten. Gott wird Mensch. Da kommen wir jetzt gerade her, Anfang Januar. Gott wird Mensch. Ich habe an den Heiligabend-Gottesdiensten hier und auch schon im Dezember bei den Momentmal-Gottesdiensten einige Male diesen Bibelvers zitiert und will das heute nochmal machen, weil der so wesentlich ist für das, was das Evangelium bedeutet. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Genau das ist die Geschichte von Weihnachten. Jesus ist geboren. Euch ist heute der Retter geboren. Oder andere Übersetzungen sagen, euch ist heute der Heiland geboren. Das sagen die Engel zu den Hirten. Und dann machen sie sich auf und finden Jesus. Euch ist heute der Retter geboren. Gott kommt zu uns. Das ist genau umgekehrt, wie es die meisten Religionen sagen. Gott kommt zu uns, nicht wir müssen zu Gott kommen. Und Gott kommt nicht als Richter, um uns zu verurteilen. Gott kommt nicht als Trainer oder Sklaventreiber, um uns anzuspornen, doch gefälligst ein besserer Mensch zu werden. Sondern Gott schickt einen Retter, einen, der zu uns kommt, aus Liebe. So sehr hat Gott die Menschen geliebt. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, die wir verkünden. Nun hängen ja interessanterweise in unseren Kirchen keine Krippen, außer in der Weihnachtszeit. Hier steht noch eine und da steht auch noch eine Krippe, das hat mit dem Krippenspiel von Heiligabend zu tun. Aber Nächste oder übernächste Woche räumen wir die wieder weg. Was in den Kirchen hängt, ist ein Kreuz. Und auf dem Kirchturm da oben ist keine kleine Krippe, sondern auch ein Kreuz. Das Kreuz ist das Symbol der Christenheit, obwohl eine Krippe oder ein Herz auch nicht falsch wären. Krippe und Kreuz und meinetwegen auch ein Herz drücken alle im Grunde das Gleiche aus. Aber das Kreuz ist das Wichtigste. Deswegen haben wir Christen ein Kreuz als unser Symbol. Jesus spricht vom Geheimnis seines Sterbens. Durch die ganzen Evangelien, also diese Teile der Bibel, wo es um die Jesus-Geschichten geht, spricht Jesus vom Geheimnis seines Sterbens. Jesus hat gute Dinge gesagt. Er war ein guter, vorbildhafter Mensch. Alles klar, kein Thema. Er hat Wunder getan. oder besondere Dinge, ist Menschen auf eine einzigartige Weise Menschen begegnet, die andere von anderen ausgestoßen waren, alles keine Frage. Aber wer die Evangelien, also die Jesusberichte in der Bibel, aufmerksam liest, wird eines feststellen, um eines nicht darum herumkommen, dass es im Kern darauf zuläuft, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Das ist der Kern der Sache. Deswegen steht da auf dem Altar ein Kreuz und auf dem Kirchturm ist auch ein Kreuz. Was ist die Botschaft dieses Symbols Kreuz? Dazu lese ich jetzt einmal aus dem Römerbrief einen kurzen Abschnitt vor, aus Kapitel 1 und Kapitel 3. Zur guten Nachricht, das ist hier eine modernere Übersetzung, die schreibt, die übersetzt das Wort Evangelium. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Also eigentlich in der Lutherbibel steht hier, zum Evangelium bekenne ich mich. Hier in der Bibel steht, auch richtigerweise übersetzt eben, zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. In der guten Nachricht, also im Evangelium, macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an und alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. Und dann weiter Kapitel 3. Alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Also diese Idee, von der wir vorhin sprachen, diese Idee der Bestimmung unseres Lebens. Mit Gott, mit uns selbst, mit unserem Nächsten irgendwie im Reinen zu sein. Diese Herrlichkeit, diese Bestimmung haben wir verloren, heißt es hier. Ganz unverdient aber, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen, Kreuzesymbol, ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Ich will das zusammenfassen. 4 Dinge werden hier gesagt. Das erste: Gott liebt uns. Gott hat uns geschaffen und gewollt, und er hat uns als freie Menschen geschaffen. Und diese Liebe und Freiheit schließt die Möglichkeit ein, dass sich der Mensch von Gott abwendet. Also Gott hat den Menschen geschaffen aus Liebe und als freien Menschen. Und diese Liebe und Freiheit, die Gott dem Menschen zugesteht, schließt ein die Möglichkeit, dass sich der Mensch von seinem Schöpfer abwendet. Und weggeht. Diesen sich von Gott abgewendeten Menschen nennt die Bibel Sünder. Haben wir ja gerade besprochen. Trennung, Distanz, auf Wiedersehen. Der Mensch, der Gott ignoriert oder so lebt, als gäbe es Gott nicht. Eine Distanz entsteht. Das ist der erste Gedanke in diesem Text. Der zweite ist, deshalb sind wir Menschen vor Gott schuldig geworden. Wir leben nicht so, wie Gott sich das eigentlich von uns gedacht hat. Und wir denken, eigentlich müsste uns nun Gottes Zorn treffen oder Gottes, dass er nicht damit einverstanden ist. Nun passiert am Kreuz, dass Gott den Menschen, also den Sünder, der sich von ihm abgewandt hat, ihn ignoriert oder so lebt, als gäbe es ihn nicht, doch nicht aufhört zu lieben. Also Gott hört nicht auf, den Menschen, der eigentlich nicht geliebt werden kann, doch nicht aufhört zu lieben. Und so wird am Kreuz Gottes Liebe zu dem Menschen, der eigentlich nicht geliebt werden kann, zu einem Schmerz um den Menschen. Nicht als eine Güte, als ob nichts passiert wäre, sondern als eine Liebe, die den Menschen in seiner Unannehmbarkeit doch bedingungslos annimmt. Das ist das mit dem Kreuz. Und diese Liebe zeigt sich, indem Gott seinen einzig geliebten Sohn Jesus am Kreuz sterben lässt. Gott zerreißt sich selbst, um die bedingungslose Liebe zum Menschen zum Ziel zu bringen. Das ist das, was wir da glauben. Als Christinnen und Christen. Was da am Kreuz passiert ist, weiß nicht, ob man das verstehen muss oder kann, so intellektuell, aber das ist das, was die Texte der Bibel uns deutlich machen. Ich lese das nochmal. Ganz unverdient aus reiner Gnade lässt Gott die Menschen vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Also dieser Kreuzestod bewirkt offenbar, so hören wir das, so verstehen wir das, dass wir vor Gott als gerecht, das heißt okay, als angenommen, als geliebt, als bejaht, aufrecht dastehen können. Das ist das mit dem Evangelium. Eine Stellvertretung. Das, was uns zugedacht ist, wird Jesus, dem Sohn Gottes, zugedacht am Kreuz. Also diese Stellvertretung, dieser Wechsel. Jesus für uns an meiner Statt, das war der dritte Gedanke. Und der vierte Gedanke, diese Liebe können wir uns nicht irgendwie selber verdienen oder etwas religiös dazu tun, sondern wir können es nur im Glauben annehmen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir sind von Gott geschaffen, wir sind von Gott bedingungslos geliebt und bejaht. Und es gibt nichts, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat unsere Schuld getilgt. Wir können nichts anderes und Besseres tun, als dieses Geschenk der Erlösung als eine Gnade im Glauben annehmen. Das ist das, was wir da glauben. Das ist das Aufatmen, das Aufrichten des Evangeliums. Wir stehen begnadet und erlöst und angenommen vor Gott. Ich möchte heute hier einen Punkt machen und beim nächsten Mal darüber sprechen, im Februar, beim nächsten Moment mal Gottesdienst im Februar, wie das jetzt geht oder was das bedeutet, dieses konkret bedeutet, wie das konkret geht, dieses Geschenk des Glaubens für uns anzunehmen. Wahrhaft ein Christ zu sein, dem Evangelium glauben, Gott zu vertrauen. Darum soll es beim nächsten Gottesdienst in 4 Wochen am 1. Februar. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rb_pastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich.